Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Die bunte Mischung an diesem Sonntag widmen wir einem schwarzen Kapitel in der Geschichte der Rumäniendeutschen, der Russland-Deportation. Anlass dazu sind 80 Jahre seit dem Beginn der Deportation und 75 Jahre seit der Heimkehr der letzten Verschleppten aus der damaligen Sowjetunion. Wie jeden Sonntag beginnen wir auch diesmal mit der Andacht. Es spricht Matthias Dirsche, römisch-katholischer Pfarrer in Neuarad.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Temeswar, Christus geliebte Schwestern und Brüder, das heutige Evangelium des dritten Sonntag im Jahreskreis knüpft an die Jesaja-Tradition an, übernimmt sogar einiges wortwörtlich. Jesus kommt aus dem Norden, der Heimat der ersten radikalen Propheten, dem Propheten Jesaja. Das macht bereits die erste Lesung deutlich, wo wir etwas an Heilsgeografie mitbekommen. Hier wird der Tag von Midian genannt, an dem du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter zerbrochen hast. Was ist darunter zu verstehen? Sebulon und Naphtali waren sehr kleine Stämme, angesiedelt zwischen Mittelmeer und See Genezareth und wegen ihrer Lage auch Angriffsobjekt der Assyrer im 8. Jahrhundert vor Christus. Auch während der Richterzeit Israels, die um 1000 vor Christus endet, zeigt sich Gottes Handeln mit dem Tag Midians, als Gideon mit 300 Mann das gesamte Lager der Midianiter erobert. Das also ist der Tag, an dem das drückende Joch zerbrochen wurde und das Volk, das im Dunkel lebt, ein helles Licht sieht, wo bis jetzt Finsternis herrschte. Auch heute wieder in Europa und weltweit Kriege plagen die Weltbevölkerung. Wir stehen vor vielen Herausforderungen, die ineinander verflochten sind. Klimakrise mit extremen Wetterverhältnissen, Energiekrise, Verschwendung von Energie, indem man diese für Panzer und andere Kampfgeräte verwendet. Armut, die schon in den Mittelstand vorrückt. Man merkt, wie abhängig wir sind. Da braucht es Hoffnungsträger, Lichtbringer, keine Populisten und religiöse Fundamentalisten, die Angst machen. Wir brauchen die richtige Religion, die heilt und tröstet, die Angst nimmt und die Menschen leben lässt. Darauf weist auch der Abschnitt des ersten Korintherbriefes hin. Paulus sieht mit großer Sorge in der Gemeinde von Korinth die Spannungen, die in Zank und Streit bis hin zur Feindschaft und zu Hass führen. Es sind nicht nur politische Parteien heutzutage gespalten. Lagerdenken haben wir auch in vielen Religionen, in Islam, in Judentum, in den christlichen Konfessionen. Seit mehr als 100 Jahren beten wir um Einheit unter den Christen. Es gibt nur sehr zähe Fortschritte, immer wieder Irritationen, Ausgrenzungen und Besserwisserei. Der heilige Apostel Paulus fragt zu Recht, ist denn Christus zerteilt? Wir sollten glaubwürdig das Evangelium verkünden. Heute hören wir oft, dass der Glaube verdunstet. Ja, leider sieht es so aus. Das ist genauso schlimm wie die Streitereien, die in Feindseligkeiten ausarten. Eine ernsthafte Diskussion, ein echter Dialog, kann ruhig manchmal emotional verlaufen, soll aber nicht in Hass und Feindseligkeit oder gar im Krieg ausarten. Im echten, wertschätzenden Dialog befindet sich die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind dann Hoffnungsträger, wenn wir auch für unsere persönlichen Glauben und für unser Leben Bescheid darüber zu geben und bereit sind, jedem Rede und Antwort zu stehen, der uns danach fragt, warum wir in dieser schwierigen Zeit oder aussichtslosen Lebenssituation noch Hoffnungsträger sein können. Dann werden wir zum Lichtgestalten in einer Welt voller Dunkelheit. Glauben und Hoffen hat auch mit Wissen und Erkennen zu tun. Das spricht auch das Evangelium von heute an. Ebenfalls mit Heilsgeografie, es geht um Kapernaum. Zur Zeit Jesu ein großer Ort, Grenzort mit dem Grenzfluss Jordan zwischen dem Galiläa des Herodes Antipas und den Golanhöhen mit Zollstation und Militärposten. Der Warenverkehr über die Grenzen war zollpflichtig. Es gab viel Korruption. Dort beginnt Jesus zu lehren. Eine Gedenktafel weist darauf hin, Kapernaum, Stadt Jesu. In diesem Ort befindet sich auch das Haus des Petrus, vermutlich zeitweilig Wohnsitz Jesu. Im Evangelium werden nochmals die Worte Johannes des Täufers in Erinnerung gerufen. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Aus Umkehr kann auch Berufung werden, wie das bei Simon Petrus, seinem Bruder Andreas, Jakobus und Johannes der Fall war. Hier hält auch Jesus seine Brotrede, in der es nicht nur um das irdische Brot ging. Jesus tritt als Lehrer, Prophet und auch als Lichtgestalt auf, als Sonne der Gerechtigkeit. Dieses Licht wird auch in uns in der Taufe mitgegeben. Beten wir darum, dass dieses Licht des Friedens, das Feuer des Heiligen Geistes, nie erlöschen möge, auch wenn es die Stürme des irdischen Lebens versuchen. Amen.
Die Andacht sprach Matthias Dirschl, römisch-katholischer Pfarrer in Neuarad.
Sind verschieden. Radio Temesvar.
Bunt gemischt am Wochenende. Diese Tage gedenkt man der Russland-Deportation der Rumänendeutschen von 1945. Die heutige bunte Mischung widmen wir auch diesem schwermütigen Kapitel in unserer Geschichte, als Mahnzeichen in einer von Krieg und Leid bewegten Gegenwart. In der Rubrik Daheim und unterwegs liest Helen Alba ein Gedicht über die Russland-Deportation vor. Deportationserlebnisse, diesmal von 7 Bürgerinnen aus dem Band Russland Deportierte, erinnern sich, trägt unsere Kollegin Tatjana Sessler vor.
Heim und unterwegs.
Durchs Banat mit Helen Alba.
Grüß Gott, liebe Hörer. Zur Erinnerung an die Russlandverschleppung vor 80 Jahren schreibt Rainer Kierer aus Homburg. Drei Nachbarsmädchen. Es waren einst drei Nachbarsmädchen. Die waren gar hübsch anzusehen. Sie wuchsen heran in dem Dorfe, wo uralte Häuser noch stehen. Da kam mal ein Zug angefahren. Dann hat man die Mädchen gezerrt aus ihrem Zuhaus und gleich vielen in Viehwaggons eilig gesperrt. Es war auch der Vater, der Bruder, der Bräutigam war auch dabei. Und weil die drei Mädchen still weinten, da trösteten sie alle drei. Es war eine sehr lange Reise, hinein in ein sehr weites Land, begrenzt von drei stacheligen Zäunen, das schlug sie mit eisiger Hand. Der Bräutigam ist nachts erfroren, das Heimweh des Bruders war groß. Der Vater ist schlichtweg verhungert, die Eisbraut lässt sie nicht mehr los. Am Grabe des Herzallerliebsten, da frieren die Tränen zu Eis. Doch tief in den Herzen der Mädchen, da blüht auf die Jugend so heiß. Man zählte im Lager fünf Winter, die waren so unendlich lang, so wie auch die Reihen der Gräber, worin man so manch Lieben zwang. Im Zug kam dann wieder gefahren, die Mädchen sind mittlerweile Frauen, gebrochen an Leib und an Seele, doch immer noch schön anzuschauen. Es geht jetzt zurück in die Heimat und jede erhofft sich ihr Glück. Doch bleiben in eisiger Kälte drei Gräber der Liebsten zurück. Liebe Hörer, ich sage Ihnen auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Grüß Gott.
Maria Kellinger, geborene Kast aus Petersdorf, erzählt. Man schrieb das Jahr 1945. Der Zweite Weltkrieg ging für uns seinem traurigen Ende zu. Schon im August sahen wir das Unheil immer näher auf uns zukommen. Die deutsche Armee zog sich zurück und im September war die russische hier. Es war der 16. Januar 1945, ein recht kalter Wintertag. Nur für uns, die wir wie Kriegsverbrechen nach Russland verschleppt wurden, bleibt er ein Tag grausamer Erinnerung bis an das Ende unseres Lebens. Schon in aller Früh kam ein großes Lastauto, das schwarz bedeckt war und dadurch noch schrecklicher wirkte, voll beladen mit Soldaten in unser Dorf. Wie auf ein Kommando hin fingen alle Hunde an zu heulen, genau wie vor einem bevorstehenden Erdbeben. Sie spürten wahrscheinlich die uns drohende Katastrophe. Die Soldaten umringten das Dorf und niemand durfte es verlassen oder hineingehen. Da gab es einen schweren Abschied. Mütter wurden von ihren Kindern und Kinder von ihren Müttern weggerissen. Weinend klammerten sich die Kinder an die Großeltern, die nun die Eltern ersetzen mussten. Eine junge Mutter hielt ihren Säugling auf dem Arm. Er wurde einfach in den Schnee geworfen und sie ins Auto gestoßen. Sie kehrte zwar zurück, aber ihren Sprössling fand sie unter einem kleinen Grabeshügel. Es war ihr einziges Kind. Wir waren 5 Geschwister, von denen 4 diesen Weg antreten mussten. Sogar Vater war auf der schwarzen Liste, aber man nahm dann doch Rücksicht, indem sie sagten, es sei doch zu viel, 5 Personen aus einer Familie zu nehmen. Ich weiß nicht, wie unsere Eltern das überleben konnten. Am 21. Januar wurden wir auf dem Bahnhof in 4 Waggons aufgeladen. In Rimnikusarat wurden wir in russische Waggons umgeladen, aus denen russische Soldaten abgestiegen waren. Kaum waren wir drinnen, krochen schon hunderte von Läusen auf uns herum. Es war erschütternd. Wir waren alle niedergeschlagen. Wie die Heringe waren wir aneinander gedrängt, auf den Militärpritschen. Heizung gab es keine. Und je mehr wir uns dem Osten näherten, blies der Wind immer kälter durch die Waggonritzen. Unendlich schienen die Steppen Russlands. Tagelang war keine Ortschaft zu sehen. 31 Tage und Nächte waren wir unterwegs. Oft wurden wir aufs tote Geleise abgeschoben, denn das russische Militär eilte westwärts. Schon während der Reise brach der Typhus aus und oft sahen wir, wie man die Toten aus dem Zug wegschaffte. Es war kaum noch zum Aushalten und wir ersehnten den Augenblick herbei, in dem wir aus dem Zug aussteigen durften. Und eines Nachts war es soweit. Wir waren in Kungur, am Fuße des Uralgebirges angekommen. Wir wurden in die Entlausung geschafft, wo uns die warmen Kleider gestohlen wurden, manchen die Koffer. Nun führte man uns in unser Quartier, nachdem wir uns auf der fürchterlichen Reise so gesehnt hatten. In einer verlassenen, ungeheizten Kirche wurden wir untergebracht. Auf Pritschen, aus grünem Holz, schliefen wir, ohne Strohsäcke. Es schien, als wolle uns die Kälte verschlingen. Nun begann erst recht der Kampf gegen Kälte, Hunger, Krankheit, Läuse, Ratten und Wanzen. Und zu all dem gesellte sich das Heimweh, das unsere Seelen aufwühlte und gegen das kein Kraut gewachsen ist. Hier in der Stadt Kungur, im Uralgebirge, hatten wir das seltsame Glück, die schönsten Jahre unseres jungen Lebens bei harter, schwerer Arbeit unter den traurigsten Bedingungen und tausende Kilometer von der Heimat entfernt zu verbringen. In einer Fabrik, in der Motoren und Sonden für Erdölförderungsanlagen hergestellt wurden, mussten wir das Rohmaterial abladen und die Fertigwaren aufladen. Für unsere zarten Kräfte war dies unsagbar schwer, waren wir doch kaum den Kinderschuhen entwachsen. Die Nachtschicht fiel uns am schwersten, weil wir nicht nur 8, sondern 12 Stunden arbeiten mussten und es in der Nacht noch viel kälter war als am Tag. In unserer Brigade waren wir 10 Mädel, darunter auch 2, 3 Mädchen von der Krimhalbinsel. Ihr Los war noch weit trauriger als unseres. Ihre Familien wurden auseinandergerissen, in alle 4 Himmelsrichtungen verschleppt und jahrelang durften sie nicht zusammenkommen. Ein Mädel von der Krim hieß Rosa Schuller. Sie war immer heißhungrig. Wenn sie das Stück Brot erhielt, das ihr zustand, brach sie es in 2 Teile und einmal biss sie vom Stück in der rechten Hand, dann vom Stück in der linken Hand. Im Nu verschwand alles. Dabei sagte sie oft: »Mädel, einmal nur möchte ich mich mit Brot satt essen und dann gleich sterben.« Sie erlebte das leider nicht mehr. Am 15. Dezember 1947 wurde die Brotkartelle abgeschafft und wir konnten Brot kaufen. Aber in der Nacht des 14. Dezember geschah das Entsetzliche. In dieser Nacht waren wir wieder dabei, eine Plattform mit Rohren für Sonden zu beladen. Sie war sehr hoch und auf Federn gebaut, so dass sie schaukelte. Unsere Rosa war oben und sollte aufpassen, dass die Rohre sicher geschichtet wurden. Wir unten waren gerade dabei, ein langes, schweres Rohr hinaufzurollen, als das Unheil passierte. Wie, weiß ich auch heute nicht recht. Kurzum, die Rohre von oben sind ins Rollen geraten. Wir unten konnten weglaufen. Aber die arme Rosa rutschte herunter, wobei alle Rohre 14 Stück auf sie fielen und über sie wegrollten. Nur noch dreimal rief sie das Wort Mutter. Und auf dem Weg ins Krankenhaus starb sie. Das war die traurigste Nacht meines Lebens. Und jetzt noch, nach 45 Jahren, sehe ich alles vor mir. Nun baten wir unsere Vorgesetzten, uns zu erlauben, ihr die letzte Ruhestätte zu graben. Mit wehem Herzen und tief betrübt gingen wir 6 Mädel hinaus auf den Friedhof und fingen an, das Grab zu schaufeln. Der Boden war so hart gefroren, dass wir mit einer Eisenstange immer nur ein nussgroßes Stückchen Erde herausbrechen konnten. 3 Tage bis tief in die Nacht hinein dauerte es, bis das Grab fertig war. Am 4. Tag war das Begräbnis. In einem schlichten, offenen Sarg auf einem sehr niedrigen Schlitten hat ein Pferd unsere liebe Rosa bis an das Grab herangezogen. Kein Seelsorger, keine Angehörigen waren an ihrem Grab, keine Predigt wurde gehalten. Damit war eine unglückliche Seele in der Blütezeit ihres jungen Lebens heimgegangen. Wir waren insoweit beruhigt, dass die Hunde ihre Gebeine nicht herausscharren konnten und essen. Wenigstens so viel konnten wir für sie tun und ihr treues Gedächtnis bewahren. Rosas wenige Habe packten die anderen Mädel in eine Schachtel und schickten sie ihrer Mutter mit der traurigen Nachricht von ihrem Tod. Die Mutter schrieb dem Mädchen, dass genau um die Stunde nach Mitternacht, als das Unheil passierte, sie Rosa unter dem Fenster 3-mal Mutter rufen hörte. Als sie hinausging, ihr lang ersehntes Kind hereinzulassen, war niemand da in der dunklen Nacht. Es war wohl nur die enge Verbindung zwischen Mutter und Kind, die sie bewogen hatte, hinauszugehen. Die Kost war unbeschreiblich schwach. In der dünnen Suppe war herzlich wenig geschrotterter Mais und das Brot war voller Weizenspreu. Wir schnitten es in dünne Scheiben und kratzten die Spreu heraus. Trotzdem war die Schleimhaut in unserem Mund eine einzige Wunde und im Hals blieben uns die Gräten stecken. Wir drückten die Augen fest zu und gewaltsam schluckten wir diese Nahrung hinunter, weil weiter nichts da war. Wer das nicht konnte, starb einen elenden Hungertod. Wir waren noch sehr jung, vertrauten fest auf Gott und wollten die Hoffnung nicht so leicht aufgeben. Am 25. März ruckten wir aus zur Arbeit. Da war noch regelrechter Winter im Ural und die Luft war so scharf, dass wir stets der Erstickungsgefahr ausgesetzt waren und deshalb ein Tuch vor dem Mund banden. Bis zum Arbeitsplatz gingen wir 7 Kilometer zu Fuß, begleitet von einem bewaffneten Soldaten. Die Kinder warfen mit Steinen hinter uns und riefen: Hitler, kaputt! Wenn ein Mensch etwas verbrochen hat, versteht es sich, dass darauf die Strafe folgt. Wir wissen bis heute nicht, was wir verbrochen hatten. Wir mussten Kohle, Stahl, Eisenerz, Zement, Sand und anderes Rohmaterial aus Waggons abladen und auf Lastautos aufladen. Unendlich lang schienen uns die Tage und die schwere Arbeit schien uns zu erdrücken. Ganz erschöpft, durchfroren und verhungert kamen wir abends im Massenquartier an, wo die Quälerei weiterging. In den Decken mussten wir aus dem Lagerhof den Schnee hinaustragen, das Klo putzen, in den Baracken aufräumen und so weiter. Spät am Abend zur Ruhe gekommen, konnten wir wegen den Wanzen nicht einschlafen. Sie waren sehr zahlreich und nicht zu bekämpfen. Wir sind in einem Sack gekrochen, den wir am Hals zubanden. Wir hofften so zur Ruhe zu kommen. Aber wir hatten uns gewaltig getäuscht. Denn nun kamen die Wanzen noch wütender in unser Gesicht gekrochen. Todmüde mussten wir morgens wieder zur Arbeit antreten. Bis zu minus 56 Grad unter Null mussten wir draußen arbeiten. Erst wenn die Temperatur weiter sank, durften wir in einem Raum hineingehen, aber dann ganz schnell, denn unser Gesicht wurde ganz weiß und erfror. Ich sah einmal, wie eine Frau aus dem dritten Stock eine Schale Wasser zum Fenster hinausschüttete. Unten angelangt war es nicht mehr Wasser, sondern ein Eisklotz. Wir aber, alle Überlebenden, wollen dem himmlischen Vater danken, dass er uns half, alles zu ertragen, was uns auferlegt wurde. Dabei wollen wir auch unsere lieben Toten nicht vergessen, die in Russland kühler Erde ihr Grab fanden. Gott hat die schwer geprüfte Menschenseele mit 3 Schutzengeln gesegnet. Der Glaube, die Liebe, die Hoffnung. Es war ein schwerer, langer Weg, diese 5 Jahre. Und ich denke, diesen traurigen Erinnerungen und die Schmerzen werden uns bis ins Grab begleiten. Wir mussten am eigenen Leib erfahren, was Hass und Rache bedeuten. Und gewöhnlich treffen diese die Unschuldigen. Möge Gott die Menschheit vor Kummer und Elend bewahren, das unserer Generation beschieden war.
Kotzt mir so oft die aufstehen muss, bevor er in die Ammanier fäu. Kotzt mir so, wie weit ich schweben flieg, bis ich endlich landen kann. Wer weiß, wann der nächste Regen fällt, damit die Federn nicht vertrocknen. Wer weiß, wann ist Feierabend unser Licht und geht die Glut für immer aus. Aber eins weiß ich gewiss, dass auch keiner weiß, wie es ist. Aber eins kann mir keiner verraten. Aber eins ist bestimmt, das spürt jedes Kind. Die Antwort, die weiß nur der Wind. Kannst mir sagen, was bringt der neue Tag? Wird der Sturm die Wolken wegwehen? Wunder streut die Welt im Morgenrot, werden wir Menschen wieder frei. Kannst mir sagen, wie lang die Hoffnung hält, sag, wie lang wird die Kraft noch halten. Werden wir Menschen stärker in der Nacht, werden wir bald schon glücklich sein. Aber eins weiß ich gewiss, dass so keiner weiß, wie es ist. Aber eins kann mir keiner verraten. Aber eins ist bestimmt, das spielt jedes Kind. Die Antwort, die weiß nur der Wind. Aber eins ist bestimmt, das spürt jedes Kind. Die Antwort, die weiß nur der Wind.
Regine Barz aus Hermannstadt erzählt: Seit 1935 arbeitete ich in Hermannstadt in einer Kantine. Im Januar 1945 hörte ich von einem Nachbar aus meinem Heimatort Wasit, dass mein armer alter Vater schon auf dem Bahnhof in Marktschelken sei, denn er würde auch deportiert. Das wollte ich verhindern und ließ den Offizieren in Marktschelken meinen Ausweis, bis ich mein Gepäck abholte. Mein Vater sagte beim Abschied: »Lass mich gehen, ich bin sowieso schon alt und kann nichts mehr arbeiten. Er war schon 65. Vater, fahre heim. Ich komme zurück. Nach ungefähr 2 Wochen Fahrt kamen wir in Stalino im Lager 23 an. Als der Zug hielt, hieß es, alles abladen. Der Schnee reichte uns bis zu den Hüften. Unser Gepäck versank im Schnee und wir fanden nicht alles wieder. Viele Frauen blieben einfach im tiefen Schnee liegen. Die Russen sagten, dass ein LKW sie abholt. Aber auch nach 2-3 Tagen sind sie nicht zum Vorschein gekommen. Meinen Holzkoffer zog ich mit einem Gürtel hinter mir. Einige hatten gar kein Gepäck mit, denn man hat sie von der Straße geholt. Rings ums Lager standen hohe Kohlenpyramiden. Wir hatten keine Ahnung, was das bedeutet. Über 1700 Leute kamen mit dem letzten deportierten Transport dort an. Wir wohnten in einer ehemaligen Kaserne, in der es am ersten Abend stockdunkel war, als man uns wie das Vieh hineintrieb. Im anderen Gebäude waren die Männer untergebracht. Ein Stacheldrahtzaun trennte den Hof. Je nach Beruf wurden wir in Gruppen eingeteilt. Dann kamen Soldaten, die uns zur Arbeit abholten. Eine Gruppe arbeitete im Büro, alle anderen im Bergwerk. Die ersten haben geweint, als sie aus der Grube kamen. 9 Monate hackte ich mit der Spitzenhacke Kohle aus dem Flöz. Nachher luden wir die Kohle auf Loren auf. 5 Loren waren die tägliche Norm. Zuerst schafften wir das nicht, aber wir lernten dann, wie man im Bergwerk arbeitet. Wenn wir die Norm überschritten, durften wir mit einem besonderen Schein in der Kantine der Russen essen, wo das Essen viel besser als bei uns war. Bei uns blieb im Teller der Sand von den Rüben liegen. Damals starben viele Deportierte. Dann wurde ich krank. Ich hatte Lungenentzündung. In der Grube wurde ich ohnmächtig. Dann trugen sie mich ins Freie. Wie lange ich im Kalten lag, bloß im Arbeitsanzug, weiß ich nicht. Ich erwachte in einem Krankenzimmer. Dort erhielten wir gar keine Medikamente. Wir lagen bloß im Bett. Manchmal reichte man uns gekochtes Wasser, sogenannten Tee. Nach 7 Tagen ging ich wieder arbeiten und fiel nochmals um. Das wiederholte sich, denn ich war ganz geschwächt. Der Natschalnik konnte mich nicht von der Arbeit befreien, denn das stand nicht in seiner Macht. 9 Kranke lagen im Krankenzimmer. 8 starben, nur ich blieb am Leben. Am 4. Tag nach der Krise kam ich in der Totenkammer zu mir. In der Nacht hatte ich einen Traum, den ich mein Leben lang nicht vergessen kann. Ich ritt auf einem weißen Schwein, eigentlich flog ich auf ihm durch die Luft bis nach Hause in den Garten meiner Eltern, die ich vor mir sah. Alles war so grün, so schön. Die Bäume hingen voller Früchte. Und dann wachte ich auf. Ringsum war es dunkel. Ich tastete mit der Hand um mich und spürte kalte Gliedmaßen. Die Toten lagen auf dem Boden neben mir. Ich selbst war in ein Leintuch eingewickelt. So kroch ich in ein Eck. In der Früh sind die Totengräber gekommen. Als sie mich dort sahen, zuckten sie mit den Achseln und einer holte 2 Krankenschwestern. Diese trugen mich ins Bad, denn gehen konnte ich nicht. So wie man ein kleines Kind badet, wuschen sie mich. Nachher wurde ich zum ersten Mal von einer jüdischen Ärztin untersucht, die ein bisschen Deutsch sprach. Auf eine Tragbare führte man mich hinaus, noch immer ins Leintuch gewickelt. Andere Sachen hatte ich nicht bei mir und kam in ein großes Krankenhaus. Ich weiß nicht, in welcher Ortschaft das war, denn ich konnte nicht Russisch sprechen und niemand danach fragen. Mit dem 2. Krankentransport bin ich dann im Herbst 1946 nach Deutschland in die Ostzone gefahren, weil man uns an der rumänischen Grenze abwies. Dort hieß es, wir haben gesunde Leute geschickt und wollten keine Kranken zurückhaben. Die Russen wollten uns loswerden, weil wir nicht mehr arbeiten konnten. In mehreren Lagern in der Ostzone fanden wir keinen Platz, deshalb fuhren wir von einem Lager zum anderen. In Luckenwalde kamen wir schließlich in ein Sammellager für kranke, kriegsgefangene, heimkehrende Soldaten. Die Krankenschwestern pflegten uns sehr gut. Wir konnten ja nicht gehen. Wir kamen wieder auf die Beine und zu Kräften. Alle kriegten wir russische Militärkleider, weil sie dort nur solche vorrätig hatten. So gekleidet kam ich auch nach Hause. Am 17. Februar 1947. Drei Transporte waren aus Deutschland nach Rumänien abgefahren. Aber die Ärzte ließen mich nicht weg, weil ich zu krank war. Auch nach der Rückkehr durften wir nur Diät und leichte Kost essen, denn wir waren alle unterernährt, sodass wir nicht viel auf einmal essen durften. Durch Ungarn kamen wir zurück. An der Grenze bei Kurtitsch überfielen Diebe unseren Zug und ließen die Leute nur in der Unterwäsche zurück. Viele blieben barfuß, sie hatten nicht, womit sie nach Hause kommen. Gott sei Dank kamen die Diebe nicht bis zu unserem Waggon, weil die Soldaten sie wegjagten. In Arad mussten wir aussteigen. Fahrt weiter in Gottes Namen, sagten uns die Bewacher. Wie sollten wir aber ohne Geld die Fahrscheine kaufen? Ach, das war ein Leben. Wir waren so aufgeregt, denn wir hatten auch keine Ausweise und hatten Angst, dass uns die russische Wachposten verhaften. Ich ging mit zwei Frauen zum Bahnhof. Dort schliefen die Menschen auf der Erde mit Kindern und Gepäck ringsum. Es war ein Elend. Wir trauten uns nicht, mit jemandem zu sprechen. Das war damals so. Jeder hatte vor dem anderen Angst. Uns haben alle so komisch angeschaut, denn wir trugen die russischen Soldatenuniformen. Alle wichen vor uns zurück. Wir gingen zum Kassenschalter und klopften ans Fenster. Vorher sagte ich den Frauen, wir sollten nur Russisch reden. Tri, Sibiu, sagte ich dem Kassier. Als dieser unser Kostüm sah, gab er uns auch ohne Geld die Karten und schlug das Fenster schnell zu. Ein Arbeiter zeigte uns den Zug, der nach Hermannstadt fuhr. Da wir diese Station verschliefen, fuhren wir bis nach Marktschelken weiter, wo meine Reise auch begonnen hatte. Von dort gingen wir zu Fuß nach Vasit. Ein gewisser Roth aus Mediasch, der uns im Zug gesehen hatte, rief in Vasit an und sagte, die Russen kämen bald dort an. Die Leute wichen mir verschreckt aus, so als ob ich Hörner hätte. Niemand kam an unser Tor, meine Eltern hatten sich im Hause versteckt. Eine rumänische Nachbarin erkannte mich und rief heraus, Vater, ich habe dir ja gesagt, dass ich wiederkomme. Er sah mich wegen den Kleidern auch komisch an. Warum hast du nicht meine Tochter, meinen Sohn mitgebracht, fragt mich die Nachbarn und Bekannten aus dem Dorfe. Sie dachten, dass Russland so wie Vasit ist, wo jeder jeden kennt. Meinen Eltern war kein Boden geblieben, kaum hatten sie die Kredite an die Bank abgezahlt. Man hatte sie vom Hof gejagt. Aber der junge Rumäne, der ihren Hof erhielt, sagte ihnen, Stepane Ramayaich, Herr, bleib hier. Er ließ ihnen den halben Garten. Erst seit kurzer Zeit kann ich wieder gehen und sprechen. Denn nach einem Hirnschlag blieb ich gelähmt. Nun bin ich froh, dass ich wieder auf den Beinen stehe. Maria Löff aus Hermannstadt erzählt. Als ich deportiert wurde, wohnte ich bei meinen Eltern in Reusdörfchen. Wie das Vieh steckte man uns in die Waggons. Ich kam ins Lager Dniepro-Dzerschinsk. Dort arbeitete ich in der Fabrik Goksofin, in der Kohlengrube und auf dem Feld. 100-mal zählten sie uns beim Appell. Dann haben wir große Steine aufgeladen, die wir beim Tor wieder abluden. Das alles nur, damit man uns quält. Wir haben elend gefroren, nasse Kleider trugen wir, auf nassen Decken schliefen wir. Viele sind im Lager an Unterernährung gestorben, vor allem Banaterinnen. Die haben Wasser gekriegt. Wir aßen Kraut und Rüben, roh wie die Hasen. Auf der Kolchose schliefen wir im Stall am Boden. Später stellten wir Eisenbetten auf. Es gab keinen Speisesaal. Wir aßen im Zimmer aus verrosteten Tellern. Manchmal bin ich auch zweimal essen gegangen, denn die Russen erkannten uns nicht wieder beim Essen austeilen. Hier und da versuchten wir Kartoffeln zu stehlen, aber eine Frau aus Reusdörfchen passte auf die Kartoffelhaufen auf und schlug mit der Schaufel nach uns. Sie war so schlecht. Ich habe gehört, dass sie in Russland gestorben ist, obwohl sie immer zu essen hatte. Ich habe nicht lange auf dem Feld gearbeitet, sie steckten mich wieder ins Bergwerk. Oft war ich beim Kohlenaufladen an der Eisenbahnlinie. Dort musste man sich rühren, sonst gefror man auf der Stelle. 9 Frauen arbeiteten in einer Gruppe zusammen. Alle 9 hatten wir Pech. Der Lokomotivführer stieß die Waggons nach rückwärts und wir kamen unter die Räder, die uns die Füße abschnitten. Mir schnitt der Zug die Unterschenkelknochen durch. Von 1 Uhr bis 6 Uhr lagen wir dort auf den Kohlen im Schnee. Die meisten Verunglückten waren Banaterinnen. Wenn sie mich gleich im Schnee gefunden hätten, wären meine Beine nicht erfroren. So aber konnte man sie nicht mehr retten und amputierte sie unter der Hüfte. Weil es draußen sehr kalt war, ist das Blut in den Geweben gestockt, sonst wären wir verblutet. Damals war ich nur Haut und Knochen, aber ich habe eine robuste Natur und ich habe auch dank den Bluttransfusionen überlebt. 9 Monate lag ich in einem russischen Krankenhaus. Auch dort fütterte man uns wie die Schweine mit Suppen aus Rübenblättern. Ich habe immer geweint und habe meinen Kopf an die Wand geschlagen. Ende 46 im Winter hat man mich in die deutsche Ostzone transportiert. In Frankfurt-Oder kam ich mit einer Cousine, denn sie kam aus Russland als meine Betreuerin mit. Meine Wunden waren schon verheilt. Als ich dort ankam, gaben mir die Krankenschwestern einen runden Wagen mit Rädchen, mit dem ich mich fortbewegen konnte. Ich habe dafür dem lieben Gott gedankt. Im Krankenhaus haben wir Knöpfe für Militärkleider bemalt, damit wir zu Hause Geld hätten. Aber als wir 1948 ankamen, waren überall Millionen und unser Geld war nichts wert. Meine arme Mutter hat immer geweint. Wer sorgt auf dich, wenn ich sterbe? Liebe Mutter, weine nicht. Meine Schwester wird auf mich sorgen. Ich wohne nun in Hermannstadt. Meine Schwester blieb aber in Reusdörfchen. Vorher kam sie zu mir waschen, kochen, putzen. Ihr Schwiegersohn will sie nicht mehr zu mir begleiten. Sie ist 83 Jahre alt. Für eine Auffahrtefrau reicht meine Invalidenrente nicht. Im Sommer fahre ich im Rollstuhl durch die Stadt oder in den Park. Die Einsamkeit frisst mich hier. Die Einsamkeit im Winter. Ich will nichts. Nur mit jemandem reden. Nach meiner Rückkehr besuchte ich mit meiner Mutter meinen Vater im Nervenkrankenhaus. Nachdem er den Boden verloren hatte und wegen den Sorgen um seine Kinder war er verrückt geworden. Man hat meine Eltern vom Hof gejagt, wie im Jahre 1918, als mich meine Mutter auf dem Pferdewagen in einer Scheune in Bulkesch gebar. Ich hatte kein Glück im Leben. Ich dachte, dass Vater zu sich kommt, wenn er mich schaut. Aber er sagte bloß, ich muss zum Bahnhof gehen, um Mariechen und Michael zu suchen. Nach 2 Jahren ist Vater im Krankenhaus gestorben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die heutige bunte Mischung am Wochenende stand im Zeichen der Russland-Deportation der Rumäniendeutschen von Januar 1945. Morgen hören Sie bei uns den zweiten Teil des Interviews mit dem ehemaligen Russland-Deportierten Ronald Wiest aus Temeswar. Ich bin Hannelore Neurohr und im Namen der deutschen Redaktion wünsche ich noch einen angenehmen Sonntag. Auf Wiederhören.
Abschied ist wie ein Schatten, der sich auf das Leben legt. Tränen in deinen Augen, so viel, was dein Herz bewegt. Aber jeder Abschied kann ein Anfang sein, jede Hoffnung ein Gebet. Und auf Regen folgt auch wieder Sonnenschein, wenn der Wind sich dreht. Bleib dir selber treu, bis wir uns wiedersehen. Lass der Sehnsucht ihren Lauf. Leb dein Leben neu, bis wir uns wiedersehen. Gib die Treue. Licht. Und auch wenn ein Abschied dich sehr traurig macht, alles ändert sich.